Hiobs Schrei. Hoffnung im Angesicht unserer Vergänglichkeit. Über dieses sperrige Thema, aber wichtige Thema möchte ich mit uns heute Morgen nachdenken. Am Volkstrauertag 2025. Es gibt nur wenige Bilder in der Kunstgeschichte hier in Westeuropa, die fast jeder Mensch kennt, auch schon im Kindesalter. Das eine ist die Mona Lisa. Und das zweite Bild stelle ich euch jetzt vor. Wenn mein Klicker funktionieren würde. Luke, da ist es. Der Schrei von Edvard Munch oder Munch, dem Norweger, gemalt 1892. Eine Gestalt auf einer Brücke, die Augen und der Mund ganz weit aufgerissen, die Hände an die Ohren geschlagen, und man kann diesen Schrei förmlich hören. Hinter einem wunderschönen roten Himmel schreit ein Mensch, eine Gestalt, seine Angst in die Welt hinein. Man hat ein bisschen nachgeforscht, was hat Edvard Munch wohl bewogen zu diesem Bild. Man weiß, dass seine Mutter und seine Schwester ganz früh verstorben sind. Edvard Munch litt unter schweren Depressionen sein Leben lang und war auch alkoholkrank und litt unter ganz vielen Panikattacken. Und er hat in diesem Bild, hat er wahrscheinlich eine von seinen unzähligen Panikattacken, seine Scheißangst, um es mal so zu sagen, zu Bild gebracht. Und das ist ja das Spannende, dieses Bild war bis vor 15 Jahren das teuerste Gemälde der Welt. Es ging für 120 Millionen Euro über den Tisch. Und es begeistert Menschen oder bewegt Menschen bis heute. Warum eigentlich? Ich glaube schlichtweg, weil Edvard Munch eine ganz tiefe menschliche Erfahrung, nämlich dass es Situationen gibt im eigenen Leben und auch in der Welt, mit denen wir nicht fertig werden, weil er sie wirklich ins Bild gesetzt hat und eine tiefe menschliche Erfahrung der Ausweglosigkeit, die sich nur in einem Schrei breit macht, nach außen knallt und Menschen damit auch eine Stimme gibt für das Schwere im Leben, was in uns ist. Wir feiern in Deutschland seit knapp über 100 Jahren den sogenannten Volkstrauertag. Er wurde ins Leben gerufen nach dem Ersten Weltkrieg, wo wir Millionen von Toten hatten. Auf jedem Friedhof, auf dem ihr seid, mein Lieblingsfriedhof, Dahlhausen, Oberdahlhausen, wird auch heute wieder hier in Bochum wie an vielen Friedhöfen Gedenkfeiern stattfinden. Und schaut euch die Gräber nochmal an, lauter junge Menschen, 16, 17, 18 Jahre, die Gott zum Leben berufen hatte, dass das Leben blüht, abgesägt. Ich habe mal nachgeschaut, die genauen Zahlen für dieses Jahr 2025 stehen noch nicht fest, aber man schätzt, dass auch dieses Jahr in kriegerischen Konflikten auf der Welt mindestens 180.000 Männer und Frauen ihr Leben verloren haben. Nur weil wir Menschen unserer Verantwortung vom Schöpfer nicht gerecht werden, weil wir Raum zum Leben haben wollen, weil wir uns das Leben gegenseitig nicht gönnen, weil wir das Leben absäbeln. Allein dieses Jahr fast 70.000 Tote im Gaza-Konflikt, Terror der Hamas plus die Antwort von Israel, Tausende, Zehntausende Tote, ukrainische Soldaten, russische Soldaten, die meistmal gar nicht wissen, die irgendwo aus den fernsten Ländern rangekratzt werden und einfach an die Front geschickt werden, Kanonenfutter. Aber ich möchte heute auch an den Sudan erinnern, an Äthiopien, an Myanmar. Schaut euch mal die Liste kriegerischer Konflikte an, ihr werdet bei Afrika ganz viele finden, die kommen bei uns nur nicht vor, weil sie wirtschaftlich nicht interessant sind. Und der Volkstrauertag möchte drei Dimensionen erinnern, auch wir haben ihn mit in das Kirchenjahr mit aufgenommen. Einmal, wir wollen über die Vergänglichkeit unseres Lebens nachdenken. Dann die Frage des Gerichtes, wie sieht es eigentlich mit unserer Verantwortung von uns Menschen vor Gott aus? Wie wollen wir das rechtfertigen, was wir Jahr für Jahr auch anrichten? Und dieser Volkstrauertag möchte bewusst auch einem Volk die Möglichkeit geben, wohin denn mit den ganzen Schreien, mit dem Schmerzen, die Menschen empfinden. Haben wir überhaupt Plätze dafür in unserer Gesellschaft, dass auch diese tiefe Dimension des Lebens noch bedacht wird und für uns Christen vor allem mit Gott in Verbindung gebracht wird? Wir hören heute Morgen diesen Schrei aber nicht nur von Edvard Munch, sondern von dem unser Predigtext heute stammt, nämlich von Hiob. Ich habe euch hier ein weiteres Bild mitgebracht, eine Zeichnung von Leonard Bramah um 1630. Betitelt mit dem Bild Die Prüfungen Hiobs. Hiob, diese uralte Gestalt der Bibel, wahrscheinlich einer der ältesten Protagonisten, um die Abrahamszeit, da gibt es noch kein Volk Israel, Gott hatte sich noch nicht offenbart. Aber diese Erzählung, ein Mann, der lebt mit Gott zusammen, fromm, gerecht, fair, nachhaltig, zahlt gute Löhne. Der liebt das Leben, der will, dass das Leben gelingt. Und dann rasseln Hiobs Botschaften, die bis heute noch sprichwörtlich sind, in sein Leben hinein. All sein Vieh, all sein Wohlstand kommt in Naturkatastrophen ums Leben. Alle seine Kinder sterben bei Naturkatastrophen. Und am Ende ist er ganz alleine und einsam da und selbst seine Frau sagt doch, komm, lass doch deinen Gott fahren. Hiob ist geplagt auch von Krankheiten, nur noch Haut und Knochen. Und so ist er alleine zurückgeworfen auf sich und seinen Schöpfer, auf Gott und mit ihm am Kämpfen. Und dann kommen die drei Freunde, am Anfang sind sie noch gut, sitzen bei ihm, halten ihren Mund. Und dann kommen die theologischen Debatten, die ganzen Erklärgründe, warum das jetzt so ist, warum Gott das zugelassen hat. Darum soll es heute nicht gehen, aber wir hören nun mal auf den Bibeltext, der heute Predigttext ist, in der Predigtordnung. Kein, den ich mir freiwillig ausgesucht hätte. Es war eine harte Woche für mich. Und ich bete, dass Gott es fruchtbar macht für uns. Hiob 14, 1 bis 17. Ein ganz tiefes, ehrliches Gebet des Herzens, ungeblümt. Was ist der Mensch von einer Frau geboren? Sein Leben ist nur kurz und doch voller Unrast. Wie eine Blume blüht er und verwelkt. So wie ein Schatten ist er plötzlich fort. Und trotzdem lässt du Gott ihn nicht aus den Augen, du ziehst ihn vor Gericht, du verurteilst ihn. Du musst doch wissen, dass er unrein ist und dass niemals etwas Reines von ihm ausgeht. Im Voraus setzt du fest, wie alt er wird, auf Tag und Monat hast du es beschlossen. Du selbst bestimmst die Grenzen seines Lebens, er kann und darf sie niemals überschreiten. Darum blick weg von ihm, lass ihn in Ruhe und gönne ihm doch ein bisschen Lebensfreude. Für einen Baum gibt es wenigstens noch eine Hoffnung. Wenn man ihn fällt, dann schlägt er wieder aus. Selbst wenn die Wurzeln in der Erde altern, der Stumpf im Boden abstirbt und verdorrt, er muss nur ein klein wenig Wasser spüren und dann treibt er wieder wie ein junges Bäumchen. Doch stirbt ein Mensch, so ist es mit ihm aus. Und wenn er gestorben ist, wo bleibt er dann? Vielleicht geschieht's, dass Ströme nicht mehr fließen, dass auch das Wasser aus dem Meer verschwindet. Doch tote Menschen stehen nicht mehr auf. Sie werden nie aus ihrem Schlaf erwachen. Noch eher stürzt der ganze Himmel ein. Verbirg mich doch dort unten bei den Toten. Versteck mich, bis dein Zorn vorüber ist. Bestimme doch, wie lange ich warten muss, bis du mir deine Güte wieder zeigst. Doch kommt ein Toter je zurück ins Leben? Ich hielte gern diese Qualen aus, wenn ich auf bessere Zeiten hoffen könnte. Du würdest rufen und ich dir Antwort geben. Du würdest wieder Freude an mir haben und daran denken, dass ich dein Geschöpf bin. Du würdest alle meine Schritte zählen, doch keine Liste meiner Sünden führen. Für immer würdest du die Schuld verschließen und du decktest alle meine Fehler zu. Drei Gedanken möchte ich mit euch teilen, die mir wichtig geworden sind in der Beschäftigung mit diesem ehrlichen Gebet. Ein erster: Hiobs Schrei stört unser Beten, unsere Vorstellung von Beten meine ich damit, und lädt uns ein, ganz ehrlich zu sein vor Gott. Hiob betet nur exemplarisch, ich habe Nummer Vers 6 rausgezogen: Gott, darum bitte blick weg von ihm. Kann er sagen, blick weg von mir, lass ihn in Ruhe, den Menschen. Lass mich in Ruhe und gönn ihm doch ein bisschen Lebensfreude. Gott, bitte lass mich in Ruhe. Schau bitte weg von mir. Lass mir doch noch ein bisschen Lebensfreude. Hiob betet das, weil sein Leben, er kann es nur so deuten, ständig von neuen Plagen von Gott zugelassen wird. Der ist fertig und sagt, boah, jetzt muss ich das auch noch mit dir in Verbindung bringen. Und er bittet irgendwie Gott, mit dem er zutiefst in Verbindung ist, er betet ja zu ihm, bittet er trotzdem, boah, Herr, bitte lass mich in Ruhe. Und das ist nur eine von unzähligen Anklagen, die Hiob in der Ehrlichkeit seines Herzens Gott an den Kopf ballert. Ich nenne euch noch ein paar andere aus dem Buch Hiob. Gott, es wäre besser, wenn ich nicht geboren werde. Ich verfluche den Tag meiner Geburt. Ich lehne das ab, dass du mich geboren hast. Ein paar Kapitel später sagt der Gott, du bist mein Feind. Du bist wie ein Jäger. Du hast immer deine Pfeile geschossen und gibst mir immer noch mehr einen mit. Gott, du bist ein ungerechter Schuft. Du lässt die Welt vor die Hunde gehen. Erklär dich doch her. Warum lässt du die Welt so chaotisch und ungerecht sein? Ich bemühe mich, gut zu leben, gebe mein Bestes. Warum lässt du mein Leid so krass zu? Und die anderen, die sich nicht um dich scheren, denen schenkst du Wohlstand. Das Gute setzt sich nicht durch in der Welt. Warum bestrafst du mich, Herr? Warum bist du so unbarmherzig? Gott, lass mich los aus deiner Hand. Und später, Herr, versteck mich vor dir selber doch, vor deinem Zorn. Also man merkt, er kommt, er will von Gott loswerden und zugleich sagt der Herr, lass mich nicht los. Beides. Ein ganz ehrliches Gebet. Hiob stört unsere wohltemperierten, theologisch korrekten Gebete. Und man kann ja zu Recht fragen, ey, darf man so mit Gott reden? Und das Tolle ist, sage ich euch mal, als man sich überlegt hat, ob das Buch Hiob im Alten Testament seinen Platz hat, im Kanon, es war nie umstritten. Die Theologen, die es zusammengestellt haben, haben immer gesagt, bei allem guten Prinzipien übers Leben, das Buch Hiob muss unbedingt mit rein, denn wir brauchen eine Stimme für die Sachen im Leben, die wir mit Gott nicht klarkriegen. Es war nie angefochten. Und es ist ja auch zu Recht so, wie soll man denn als Mensch beten, wenn du erlebst, wie meine Tante Maria vor über 30 Jahren mit dem vierten Kind gerade schwanger, letzter Schultag, ihr Mann war Lehrer, sie bekommt einen Anruf von der Polizei, Frau Schwind, ihr Mann ist gerade bei einem Autounfall tödlich verunglückt. Haus gerade noch nicht fertig gebaut, vier Kinder, der Mann weggerissen. Was willst du denn da beten in so einer Situation? Was will ein junges Paar beten, die sich mit Gott verbunden fühlen, die beten Gott so lange, dass Gott ihnen ein Kind schenken möge? Herr, du hast es doch auch versprochen, dass die Verbindung von Mann und Frau mit neuem Leben gesegnet wird und es funktioniert nicht. Und du bekommst gleichzeitig mit, dass die beste Freundin von der Frau ihr Kind gerade abgetrieben hat, weil es nicht in die Lebensplanung passt. Was willst du denn da beten? Haben übrigens gerade noch nicht so erlebt. Was willst du beten, habe ich oft, wenn Menschen bei mir saßen, der Herr, wir haben dir vor Gott die Treue geschworen, ich und mein Partner, ein Leben lang zu leben. Und dann brennt der Partner oder die Partnerin mit der besten Freundin durch. Was willst du denn da beten? Das zerstört alle unsere theologisch korrekten Gebete und darf es und muss es auch. Was soll denn das ukrainische Volk beten? Seit 4 Jahren beschossen ohne Ende. Jeden Tag neue Drohnen. Mürbe gemacht. Ich weiß nicht, wie ukrainische Gottesdienste aussehen. Was soll man beten? Was mögen die russischen jungen Soldaten, die mit Gott verbunden sind, beten, die irgendwann merken, boah, scheiße, denen geht's gar nicht hier, die haben mich einfach an die Front geschickt. Ich bin billiges Kanonenfutter. Herr, warum ist die Welt so ungerecht? Warum treffen die Taifune immer die Ärmsten der Armen? Warum ist das so? Ich habe keine Antwort drauf. Und ich hoffe, dass das echte Fragen sind noch für dich und für mich. Für mich sind es auf jeden Fall Fragen. Wir haben am Mittwoch Gottesdienstleitertreffen gehabt und ein Punkt, den wir hatten, dass es uns als Gottesdienstleiter auch echt schwerfällt, wie bringen wir unsere Welt und unser Geschehen und auch dieses Schlimme, wie bringen wir das denn gut in gute Worte auch vor Gott in einem Gottesdienst? Das ist nicht leicht. Und deswegen bitte betet auch für uns, die wir diese Gottesdienste durchführen, dass Gott uns Weisheit gibt und Klarheit, auch unsere Zeit in ehrlichen Worten, in ehrlichen Geboten vor ihn zu bringen. Was hast du gebetet im Sommer als 79,7%? Wie sollten wir mit der Abstimmung machen? Wie bist du persönlich damit umgegangen? Was hast du gebetet oder nicht? Ich lass es mal offen stehen. Das Schöne am Buch Hiob, das ist die frohe Botschaft. Hiobs Schrei sagt, wir dürfen ganz und sollen ganz ehrlich sein vor Gott. Der Theologe C.S. Lewis hat das auch später so schön gesagt, wir dürfen vor Gott bringen, was in uns ist und nicht, was wir denken, was in uns sein sollte. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, Herr, wie soll ich denn jetzt mein Gebet, Herr, vor dich bringen? Und das Schöne, was wir von Hiob lernen, ist, wir dürfen und brauchen als Menschen mit Gott nichts anderes, einfach mit Gott in Verbindung zu sein, mit ihm darüber zu reden, anstatt über ihn zu reden. Die Freunde, die die klugen Antworten haben, die die Welt erklären wollen, warum das jetzt so passiert ist, sie werden von Gott am Ende getadelt und haben gesagt, so wie ihr damit umgegangen seid, das mag alles gut gemeint gewesen sein. Es war aber falsch. Und mein Freund, der Knecht Hiob, der hat es genau richtig gemacht. Der hat mir einfach die Fragen und auch manchmal böse Beschuldigungen, der hatte mir an den Kopf geschmissen, aber genau so möchte ich es haben. Das gefällt mir. Darum geht es, mit Gott im Gespräch zu bleiben, anstatt über ihn. Und auch Theologie, wenn wir von Gott reden, wird nur lebendige Theologie sein, wenn sie erst in der tiefen Beziehung mit Gott geschieht. Es gibt so viel Theologie, Lehre über Gott in der Welt, die abgeschnitten ist von ihm und die damit hohl ist und leer ist. Und ich möchte dich fragen, wann hast du vielleicht mal gelernt in deinem Leben, wirklich ehrlich zu beten? Und ehrlich meine ich, dass du selber bei dir merkst, mir fehlen die Worte. Ich kann nur noch heulen. Ich habe das bei mir gemerkt, als ich mit 14 Jahren umzog. Meine Eltern hatten eine neue Berufung in ihrer Stelle angenommen. Ich habe die auch total geteilt. Ich habe es geliebt, zu sehen, was wird Gott tun. Und ich bin in der Schule abgekackt ohne Ende. Bis zum Abitur mit Versagensängsten. Noch 10 Jahre später geträumt, dass ich durchs Abitur durchrassel. Schweiß gebadet. Ich habe das nicht einherbekommen. Ich musste lernen in dieser Zeit oder habe gelernt, boah, auch mit dem Schweren in meinem Leben, wie sage ich das dem Gott? Und als ich Theologie anfangen wollte zu studieren, nach dem ersten Semester rutschte ich in eine tiefe Erschöpfungsdepression rein und ich war wirklich blank. Ich wollte diesen Weg gehen und merkte, boah, ich schaffe ihn aber nicht als Mensch. Und da habe ich gelernt oder durfte ich lernen, ich habe keine Worte mehr gehabt und wie viel hat der Wald in Ebersbach meine Steine bekommen und meine Fluchereien. Ich war fix und fertig. Aber da habe ich gelernt, ehrlich zu beten. Und so ist es ja leider auch, das lehrt uns Hiob, dass oft erst die Krisensituation, wo uns die Welt um die Ohren fliegt, dass wir dort zu unserem Tiefen unseres Herzens durchdringen. Und das Schöne ist, auch Jesus bestätigt das ja. Auch Jesus ermutigt uns zum ehrlichen Beten. Und ist uns auch in unseren Erfahrungen der Gottesferne ganz nah. Warum? Weil er sie selber durchschritten hat. Auch Jesus in seiner Lehre übers Beten in der Bergpredigt. Wenn du mit deinem Vater reden möchtest, entziehe dich dem Auditorium der anderen, des Insta und Facebooks, deines ständigen Präsentierens. Geh in deine Speisekammer. Das war der Ort, den man damals abschließen konnte, wo du mit dem Vater im Herzen ganz allein bist. Der Papa ist schon längst da. Und lass ihn in dein Verborgenes schauen. Gott weiß doch ohnehin, was in uns ist. Wir wissen oft nicht, was in uns ist. Und der Papa möchte nichts mehr, als dass das einfach nach oben kommen kann. Deswegen heißt es ja auch in dem Psalmen, wir schütten unser Herz vor Gott aus. Einfach ausschütten. Und Jesus selber am Kreuz, er betet ja, Herr, warum hast du mich verlassen? Dieser tiefe Schmerz von Hiob findet seine Antwort immer erst auch in dem Schmerei von Christus am Kreuz. Und dieses Herr, warum hast du mich verlassen? Gott hat sich selber in Jesus Christus, seinem Sohn, allen Fragen der Menschheit, der Warum-Fragen, wie lange noch, selber ausgesetzt. Und von Christus her können wir auch sagen, Mensch Hiob, Gott ist in deinem Gebet schon längst mit dabei. Der sitzt da mit dir, er ruft es selber sich entgegen. Das weiß Hiob damals noch nicht. Wir dürfen das wissen. Aber was für eine befreiende Botschaft, dass Gott mitten mit dabei ist. Deswegen meine Einladung und auch Frage an dich, was ist denn heute in dir? Was bewegt dich gerade? Wovor hast du richtig Angst? Wovor kommst du nicht mit klar? In welchen Süchten bist du gefangen? Mach aus Sorgen einfach ein Gebet. Bring es zu deinem Vater, der kann damit umgehen. Hab keine Angst vor ihm. Es wird nicht auf alles eine Antwort geben. Auch Hiob erfährt in all seinen Gebeten keine Antwort auf seine konkreten Fragen. Im Gebet werden viele Fragen nicht gelöst, aber er löst, weil Gott mit dabei ist. Eine zweite Dimension, die mir wichtig geworden ist. Hiobs Schrei sprengt unsere Vorstellungen von Gott, auch manchmal, wie wir uns den Menschen vorstellen, und macht Gott groß. Ich will nur mal ein paar Dimensionen nennen aus seinem Gebet. Wie hochaktuell Hiob ist, der stellt nämlich total moderne, postmoderne Fragen. Er schreit Gott entgegen, Gott, was ist denn der Mensch? Was ist Adam? Wir Erdlinge, aus Erde genommen, was ist der Mensch? Hiob ist in einem tiefen Loch, er spricht nicht über die positiven Seiten des Menschseins, aber er nennt 3 Dinge, die heute noch genauso aktuell sind. Herr, wir sind vergänglich, wie eine Blume, gerade noch in der vollen Pracht. Und am Abend ist die verdorrt. Wir sind flüchtig wie ein Schatten, wie die Wolke Schatten erzeugt von der Sonne, zack, sind wir vorbei. Im Neuen Testament noch ein cooles Bild, Jakobusbrief, wie eine Dampfwolke. Ne? Wie wenn du so ein paar Nudeln aufsetzt mit einem Deckel drauf, machst du einmal auf, die Dampfwolke, einmal da und zack, sind wir weg. Kansas haben vor 50 Jahren gesungen, All we are dust in the wind, Staub im Wind. Eine ganz aktuelle Feststellung. Und das ist ja so, wir sind wirklich vergänglich, aus Staub, aus Erde. Und das merken wir bei jeder Beisetzung. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Nicht schön, das ärgert meine Vorstellung vom Menschsein. Ich hätte gern die ewige Jugend, die ewige Gesundheit. Ist aber nicht so. Kann mich aber zu Gott leiten, wenn ich mich darauf einlasse. Das Zweite, was Hiob sagt, ja, wir Menschen sind voller Unrast, voller Unruhe. Und das ist doch so. Immer auf dem Jagen nach den nächsten Zielen. Irgendwie auch nie ankommen. Immer angetrieben auch von Sorgen, von Ängsten, von Vorfreude. Wir kommen in diesem Leben trotz schöner Urlaube und alles, was wir uns so einsetzen im Leben, wir kommen irgendwie nicht zur Ruhe. Bosse, einer meiner lieblingssäkularen Sänger, singt, und ich renn und ich renn und ich renn dem Leben hinterher, als hätten wir vier Leben, doch wir haben nur eins. Und wir kommen nicht an. Augustinus wird später sagen, Kirchenvater, unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir, mein Gott. Und wer Jesus noch nicht kennt, wenn du dich unruhig fühlst, dann lass dich doch mal von deiner Unruhe leiten hin und frag, wo findest du Ruhe? Und ich bin mir sicher, du wirst sie bei Gott, bei Jesus finden. Und was sagt Hiob? Ein Mensch ist sterblich, wenn das Leben aus ist, dann ist es aus mit ihm. Hiob kennt noch keine Auferstehungshoffnung, aber er macht schon mal eine sinnvolle Bemerkung. Er sagt, ja, jedem Baum geht es besser, den kannst du absäbeln und irgendwann kommt da ein neuer Spross irgendwie raus. Ja, aber bei uns Menschen ist das nicht so. Hiob macht auch die definitiv unseres einmaligen Lebens deutlich, auch wie es das Neue Testament sagt. Es ist dem Menschen einmal gesetzt zu sterben, dann aber das Gericht. Nichts mit ewiger Wiedergeburt, immer wieder einer neuen Chance, sondern wir haben nur dieses eine Leben. Und was Hiob natürlich fragt, boah Herr, was ist denn der ganze Sinn dahinter? Ich kann heute nicht über die Sinnfrage sprechen, aber ich möchte euch nur deutlich machen, wie cool das ist, dass es das Buch Hiob gibt, denn es nimmt die postmodernen Menschen Fragen, was ist denn der Mensch, total auf und stellt sie auch in eine Dimension. Das Zweite, was Hiob deutlich macht, Gott zieht uns vor Gericht. Hiob erinnert uns heute daran, auch an diesem Volkstrauertag, die ganze Frage, was machen wir denn mit unserer kostbaren Lebenszeit? Unsere Zeit, die so vom Individualismus geprägt ist, wir sind mittlerweile gedanklich so weit, dass die Welt sich vor uns verantworten muss. Ja? Wenn du mich störst, musst du dich vor mir verantworten, warum du mich verletzt hast. Der Mensch ist im Mittelpunkt geworden. Und wir haben uns auch gewohnt, erstmal Gott zu fragen, wie er all das in unserem Leben zulassen kann. Und Hiob erinnert uns daran, hey, bevor Gott sich vor dir verantworten muss, sei dir gewiss, Mensch, du musst dich vor ihm verantworten. Als allererstes. Ob uns das passt oder nicht in unsere Gottesvorstellung. Der Wochenspruch für diese Woche, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Was tun wir mit unserer Lebenszeit, mit den Ressourcen, mit dem Geld, mit unseren Gedanken, mit unseren Beziehungen? Wie wollen wir in dieser Welt leben? Dadurch, dass uns eine Grenze im Leben gesetzt ist, sind wir automatisch herausgefordert, wofür möchte ich dieses Kapital, was Gott mir gegeben hat, einsetzen? Und wie antworte ich vor allem auch auf die Schöpferliebe Gottes, die Gott gibt? Gebe ich eine Antwort der Liebe Gottes? Lebe ich in Entsprechung zu dieser Liebe und gebe sie weiter? Oder ziehe ich mein eigenes Ding durch in dieser Welt? Wir werden uns vor Jesus verantworten müssen, was wir getan haben. Für Hiob, der Jesus noch nicht kennt, ist die Vorstellung eines Gerichtes erstmal sehr düster. Und Hiob macht schon sehr schnell deutlich, oh Herr Gott, ich weiß, ich bin verantwortlich vor dir. Und er spricht auch, und ich weiß auch, kein Mensch ist rein. Ich bin nicht perfekt, das weiß er auch. Und er weiß um dieses Dilemma. Herr, wenn du mein Leben aufwiegst in deiner Hand, was ist es denn dann? Ich weiß, dass ich nicht vor dir bestehen kann. Er hat noch nicht die Lösung, dass Gott ihn gerecht spricht, aber er spricht diese Not aus. Eine dritte Dimension, wo Hiob auch unser, die er uns heute mitgibt, ist: Gott ist frei und lässt sich nicht in unsere Denksysteme einsperren. Das ganze Buch Hiob ist eine Auseinandersetzung mit den Fragen. Die Freunde sagen ständig: Das ist dir passiert, weil du nicht gut gelebt hast. Du warst nicht ehrfürchtig genug. Du hast nicht genug gebetet. Wenn du moralisch gut leben würdest, dich an alle Prinzipien des Lebens und auch Gottes halten würdest, dann würde dir das nicht passieren. Und auch in der, die Bibel leistet sich das, man nennt das die Krise der Weisheit, dass sie das Buch Hiob drin lässt. Bei allem Guten, was wir über Gottes Gebote sagen, auch bei allen Tun-Ergehen-Zusammenhängen, die die Bibel kennt, ja, halte dich an Gott und du wirst leben, das betont sie und bejaht sie, aber sie sagt nie, du darfst das nie am Ende durchrechnen. Das geht am Ende niemals 1:1 auf und du kannst daraus keinen Anspruch an Gott machen. Und Hiob erlebt das ja auch, er ist sich keiner Schuld bewusst und das klagt er ja auch Gott vor. Aber Gott hat es zugelassen, dass er leidet. Er kennt den tiefen Sinn nicht dahinter, aber Gott lässt es zu. Hiob ist, Gott sei Dank, er ist der heilsame Gegenentwurf gegen alle unseren Büchern. 7 Schritte zur glücklichen Ehe. Jetzt gerade neu rausgekommen, wir lesen 7 Schritte zum gesunden Gemeindewachstum oder 14 Schritte. Und ich möchte mich nicht darüber lustig machen, da sind gute Prinzipien drin, die bewährt sind, die gut sind, die auch biblisch sind. Aber durchrechnen nach dem Motto, halte dich einfach daran und es wird gelingen, das funktioniert nicht. Und auch Hiob wird in seinen Vorstellungen, wie Gott ist, in Frage gestellt, er muss seinen Rahmen sprengen und er sagt, ihr könnt nicht so über Gott denken, Gott sei Dank. Die Bibel leistet sich also selber innerhalb ihres Denkens über Gott, das, was wir nennen würden, eine Dekonstruktion. Wir können Gott nicht so klein rechnen. Jetzt ist aber natürlich das Spannende, die Frage, okay, wenn unser Bild von Gott immer zu klein ist und wir ihn in unseren Rahmen einsperren, wie ist er denn dann? Komme ich gleich drauf, ich habe nur einen Punkt vergessen. Johannes Hansen, ein alter Evangelist, hat in einem Buch ein schönes Gedicht darüber geschrieben, dass wir Gott viel zu klein machen, ihn in unsere Rahmen einsprengen. Wir haben Gott klein gemacht, heißt das Gedicht. Unsere Gehirne begrenzen sein Maß. Unser Urteil schalten wir ihm vor, unser Wille weicht seiner Wahrheit aus, unsere engen Herzen sperren ihn ein, unsere Interessen machen ihn nützlich, wir haben Gott klein gemacht. Unser Denken macht ihn zur Theologie, unsere Gebete schreiben ihm Benehmen vor, unsere Predigten reden an ihm vorbei, unsere Liturgien machen ihn zur Legende, unsere Frömmigkeit macht ihn bürgerlich, wir haben Gott klein gemacht. Er passt nicht in unsere Montagehallen. Er darf nicht entscheiden in den Redaktionen. Er soll nicht hineinreden in unsere Büros. Er darf nicht mitmischen in unseren Labors. Er soll nicht lehren in unseren Schulen. Gott aber bleibt Gott, gegen uns und so für uns. Und das Spannende ist, dass jetzt selber Hiob, obwohl er einen Rahmen aufsprengt, wir können Gott nicht verrechnen, der Tun-Ergehen-Zusammenhang geht nicht immer aus, wir können Gott nicht verstehen. Auch Hiob spannt Gott wieder in einen Rahmen, in dem er auch sagt, du bist unbarmherzig, du bist ein Erbsenzähler, warum bestrafst du mich, du bist mein Feind. Auch wieder Rede von Gott, wo wir fragen müssen, Mensch, stimmt die denn? Und das ist ja die Frage, wie können wir überhaupt etwas Verlässliches über Gott sagen, wenn Gott nicht nur die Projektion der menschlichen Hoffnungen oder auch der Ängste sein soll. Deswegen glauben Juden und vor allem Christen, dass Gott nur selber sagen kann, wer Gott ist und dass Gott sich uns Menschen offenbart hat. Und das hat er ja getan. Denn in Jesus Christus hat Gott gezeigt, wie er wirklich ist. Im Johannesevangelium lesen wir eine von diesen vielen Stellen, die das beschreibt. Kein Mensch hat Gott jemals gesehen, aber nur der eine, der selbst Gott ist und mit dem Vater in engster Gemeinschaft steht, der hat uns gesagt und gezeigt, wer Gott ist. Jetzt kommen wir zur frohen Botschaft. Schon im Alten Testament, bevor Jesus geboren wird, sprengt Gott alle menschlichen Kategorien, wie wir von ihm denken, auf. Ich lese aus Jesaja 53, dort spricht Gott von einem Knecht, in dem dann Christen Christus erkannt haben. Da sagt er über diesen Knecht, dieser Knecht war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg und wir haben ihn darum für nichts geachtet. Aber so ist es. Er trug unsere Krankheit. Er lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn von dem, der von Gott geplagt und geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Und die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Von Jesus Christus fällt doch mal ein völlig neues Licht auch auf das Leiden von Hiob und vor allem auf Gottes eigenes Leiden. Auch die Christen nahmen ja Anstoß daran, wie kann denn Jesus, wenn er Gottes Sohn war, an einem Kreuz sterben, der Gerechte für die Ungerechten? Wie kann Gott das Leiden eines Gerechten zulassen? Und Gott hat es selber interpretiert, hier selber war ich am Werk. Und ich habe das für euch getan und an eurer Stelle. Und hiermit fällt auch ein schönes Bild, nicht nur ein Bild, sondern hiermit können wir auch das Gericht gut deuten. Auch Gott hat selber seinen Zorn, sein Nein gegen alle Lieblosigkeit an sich selber ausgelassen in Christus. Er hat sich selber treffen lassen von unseren billigen Antworten, von der Schuld, von den ganzen Kriegstoten, die wir verursachen. Gott hat sich selber dafür treffen lassen. Und er sagt, jedem, der meiner Liebe vertraut, dem werde ich ein neues Leben geben. Gott selber spricht uns frei im Gericht. Christus ist selber die schützende Hand im Gericht über uns. Er vertritt uns vor Gott. Und somit können wir mit Paulus sagen, es ist, und auch mit Hiob schon, wie er sagt, es ist kein Mensch gerecht vor Gott. Keiner von uns spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider. Jeder von uns kann im Gericht Gottes nicht bestehen. Aber durch seine Gnade und Gerechtigkeit, wer diesem Christus vertraut, werde ich gerecht gesprochen vor ihm. Wenn das keine gute Botschaft ist. Und ein letztes, Hiobs Schrei erschüttert auch die Hoffnungslosigkeit. Und nun ist schön, dass in der ganzen Achterbahnfahrt seiner tiefen Gedanken über Gott trotzdem schon damals in einer Zeit, wo sie die Gottesoffenbarung noch nicht kannten, etwas von Hoffnung auftritt, dass Gott selber stärker sein wird als der Tod und das Leid und ihn in seiner Hand halten wird. Hiob hat eine leise aufkeimende Hoffnung. Er betet ja, doch kommt ein Toter je zurück ins Leben. Herr, ich hielte gerne die Qualen aus, wenn ich auf bessere Zeiten hoffen könnte. Und jetzt drückt sich die Hoffnung durch. Aber du, Gott, würdest rufen und ich würde dir Antwort geben. Du würdest wieder Freude an mir haben und daran denken, dass ich dein Geschöpf bin. Du würdest alle meine Schritte zählen, doch keine Liste meiner Sünden führen. Für immer würdest du die Schuld verschließen und decktest alle meine Fehler mit deiner Barmherzigkeit zu. Und das Schöne ist auch an dieser ganzen Erzählung von Hiob, obwohl Hiob körperlich und seelisch am Ende ist, er ist trotzdem zugleich zutiefst lebendig. Warum? Weil er immer noch mit Gott, dem Schöpfer allen Lebens, in Verbindung ist. Und Hiob entwickelt eine Trotzkraft. Herr, selbst wenn du schweigst gerade, ich schweige nicht. Ich werde weiter mit ihm gesprochen. Herr, selbst wenn ich das Gefühl habe, du lässt mich gerade los aus deiner Hand, ich werde dich nicht loslassen. Und in seinem Nachdenken und Hinhalten über Gott, in seinem Reden mit Gott, keimt eine vage Hoffnung aus. Herr, du hast doch auch Interesse daran. Ich bin doch dein Geschöpf. Und darum wirst du mich doch am Ende nicht dem Tod überlassen, oder? Du hast doch auch Sehnsucht nach mir. Dazu hast du uns doch geschaffen, dass ich mit dir rede, in Beziehung bleibe. Und Hiob merkt selber, dass er merkt, Mensch Gott, du bist doch am Ende nicht so kleinkariert, dass du mir pedantisch alle Sünden zuhältst, sondern wie wäre das, wenn du die zudeckst und sie mir nicht anrechnest? Natürlich ist das auch nicht das letzte Wort und deswegen baden wir nochmal an der frischen Luft des Evangeliums und hören nochmal auf das, was Paulus über die Gewissheit des Glaubens sagt, die in Christus begründet ist. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann eigentlich gegen uns sein? Da frage ich dich immer persönlich, wenn Gott für dich ist, wie kannst du eigentlich ständig gegen dich sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern er hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wie sollte uns denn Gott mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist doch hier, der uns gerecht macht. Christus stellt sich vor dich, er macht dich gerecht. Wer will dich verdammen und verurteilen? Wofür verurteilst du dich gerade? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, der vielmehr auch auferweckt ist und der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt vor dem Vater. Der Herr Jesus stellt sich selber schützend im Gericht immer vor dich und tritt für dich ein. Halleluja. Du und ich, wir alle, wir haben einen Fürsprecher, Jesus Christus. Und daraus, aus diesem Handeln Gottes, das nicht in uns begründet ist, in unserem Gutsein, in unserer Moralität oder wo auch immer, in dem Handeln Gottes, darum kann Paulus sagen, darum bin ich gewiss, dass weder der Tod noch das Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder eine Corona-Pandemie, noch irgendwelche Taifune, noch irgendwelche Kriege mit Angriffsdrohnen, noch irgendwelche Krebsleiden uns trennen können von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus, unserem Herrn, begründet ist. Wenn es nur ein paar Bibelworte gibt, die du auswendig lernen könntest und solltest, dann nimm mal Römer 8, die werden dich durchtragen im Leben und im Sterben. Man spürt Hiobs Schrei, sprengt schon die Hoffnungslosigkeit aus, er spürt, dieser Gott, der uns ins Leben gerufen hat, der wird auch mit uns ans Ziel kommen, auch trotz unserer Schuld und durch alle Wirrungen hindurch. Und in Jesus hat Gott das durchgehalten, weil er dich von Herzen liebt, weil Leid und Sterben und Tod nicht das letzte Wort über deinem Leben haben, sondern das Leben. Und natürlich kann man noch mehr als Hiob sagen zur Auferstehungshoffnung. Hiob hat noch keine Auferstehungshoffnung. Er denkt mit den Menschen seiner Zeit, dass man im Totenreich einfach bleibt, in dem Gott auch nicht ist. Paulus selber hat es später dann nochmal in der Auferstehung anders beschrieben, was uns geschenkt ist und wie wir über das Leben auch nach diesem Leben nachdenken sollen. So ist auch die Auferstehung der Toten, 1. Korinther 15. Es wird gesät, verweslich, und es wird auferstehen, unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit, und es wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit, Fleisch und Knochen, Erde, Staub. Und es wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, habt ihr alle dabei. Es wird auferstehen ein geistlicher Leib. Wenn aber dieses Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit, und diese Sterblichkeit anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und auch heute am Volkstrauertag merken wir, auch wenn wir über Vergänglichkeit nachdenken, die Hoffnung hat das letzte Wort und sie ist nicht nur eine billige Jenseitsvertröstung, denn mit dem letzten Vers im Auferstehungskapitel holt uns Paulus wieder zurück in die Gegenwart. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, weil das so ist, weil ihr eine Zukunft habt bei Gott, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Darum bete weiter für die Welt. Darum steh den Leidenden und bei, weil das Leid ein Ende haben wird. Darum engagier dich für eine gute und gerechtere Welt, weil am Ende Gottes Gerechtigkeit siegen wird. Seid Kinder des Lichts, weil nicht die Dunkelheit enden wird. Ich schließe und ihr Musiker dürft gern schon nach vorne kommen. Hiobs Schrei, dieses vielleicht auch sperrige Wort, ermutigt uns, ehrlich zu beten. Und es schenkt uns auch Worte für die alle, die gerade am Leben verzweifeln. Du darfst ehrlich beten. Hiobs Schrei lehrt uns Ehrfurcht vor Gott. Wir haben Verantwortung für unser Leben, ihm Rechenschaft zu geben. Und auch bei allem, wo wir Gott nicht verstehen, wo unsere Rahmen zu klein sind, dürfen wir immer auf den Rahmen schauen, den Gott selber gesetzt hat, nämlich auf Christus. Und Hiobs Schrei erschüttert auch die Hoffnungslosigkeit. Denn Gott lässt uns im Leid und im Tod nicht los und er bringt uns an sein Ziel, weil er auf ewig mit uns leben will. Und darum kann der Evangelist Johannes sagen, wer Jesus hat, der hat das Leben. Und wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Darum wende dich diesem Christus zu, vertraue seiner Liebe und du wirst leben und du wirst auch einen Fürsprecher haben im Gericht Gottes. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Einen gesegneten Volkstrauertag. Amen.